Die Gece Chabar, der Iran-Podcast.
Hallo, ich bin Steffi Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zur 20. Episode des Iran-Podcasts. Wir müssen mal wieder uns, glaube ich, entschuldigen. Es ist der Sommer, wir chillen aber eigentlich gar nicht so, wie man im Sommer chillen sollte, oder? Wir haben irgendwie sind wir so busy gewesen, dass jetzt ganz lange wir uns gar nicht mehr treffen konnten, ne?
Ja, also wir müssen festhalten, es ist 2022 und ich glaube, wir machen jetzt erst die dritte Episode. Und man könnte ja sagen Sommerpause, aber es war keine Sommerpause und trotzdem war es Podcasting-Pause, obwohl ja sehr viel passiert ist. Natürlich möchten wir uns bei den Interessentinnen und Interessenten entschuldigen und versprechen mal wieder Besserung.
Ja. wollen wir vielleicht mal einen Überblick machen, worüber wir sprechen, weil jetzt ziemlich viel passiert ist. Also es gibt ja jetzt wieder Bewegungen beim Atomabkommen. Ich glaube, darüber sollten wir auf jeden Fall sprechen. Dann die wirtschaftliche Lage, wie sich die auch verändern würde, ob Iran so viel profitieren würde durch das Atomabkommen. Und werfen dann einen Blick auf die Zivilgesellschaft und die innenpolitischen Debatten, also vor allen Dingen nach Festnahmen, Inhaftierungen, nicht nur von Oppositionellen, sondern auch die ganze Debatte um das Kopftuch. Ich glaube, da müssen wir noch mal genauer drauf gucken, was da eigentlich gerade passiert und was die Strategie vielleicht auch kurzfristig dahinter ist, um möglicherweise abzulenken von anderen Themen. Genau, und am Ende haben wir noch ein wunderbares Follow Day für euch, aber da verraten wir noch nicht so viel.
Genau, und weil es ja auch an guten Nachrichten manchmal sehr mangelt, würde ich noch sagen, dass wir auch diese Regionalpolitik, also quasi die Iran und seine Nachbarstaaten, da gibt es sogar so ein bisschen Vielversprechendes. Vielleicht bauen wir das auch noch mit ein.
Speaking of Vielversprechendes, es wird ja in diesen Tagen wieder viel darüber gesprochen, ob dieses Atomabkommen jetzt endlich mal zu einem Abschluss kommt, die Verhandlungen darüber. Jetzt hat Iran ja gerade der EU formell geantwortet und die EU hat gesagt, ja, das ist eigentlich eine relativ vernünftige Antwort. Wir warten jetzt noch auf die Rückmeldung von den USA. Und eigentlich ist die Position der EU zu sagen, besser als das, was wir da jetzt ausgehandelt haben, wird es einfach nicht. Also let's be realistic hier. Was ist so dein genereller Eindruck von der Stimmung gerade auch so bei den Iranern? Also ist das was Optimistisches, was wir da sehen?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, wir sind jetzt mal wieder in einem Moment, wo die, sagen wir mal, Hoffnungskurve darauf dahingehend, dass aus dem Atomabkommen wieder etwas wird, wieder deutlich hochgeht. Vielleicht noch mal ein Stück weit zum Hintergrund. Es gab wieder die Wiederaufnahme der Verhandlungen, nachdem durch den Ukraine-Krieg das jäh unterbrochen wurde und man, obwohl man eigentlich Ende Februar, Anfang März am Ziel schien, dann kamen neue Forderungen auf, die innenpolitischen Stimmungen in Washington und Teheran mit Blick auf das JCPOA haben sich auf beiden Seiten verschlechtert und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, geht es fast weniger um die Essenz dessen, was jetzt im JCPOA wirklich vereinbart wird, sondern tatsächlich um minutiös genaue Formulierungen, die der einen oder anderen Seite ermöglicht, innenpolitisch zu verkaufen, dass man diesmal jetzt am Ende mehr herausgeholt hat als davor. Also mit anderen Worten, dass Iran und dass das iranische Verhandlungsteam zeigen muss, wir haben mehr herausgeholt, als das Team um Javad Zarif und Abbas Araghchi je hätte erreichen können. Und die amerikanische Seite muss vor den Kongresswahlen oder Kongress-Midterms, die es gibt, im Herbst der republikanischen Seite zeigen, wir haben sehr viel den Iranern abverlangt. Die Iraner haben hier definitiv nicht gewonnen. Und somit haben wir hier so ein innenpolitisches Gemauschel die ganze Zeit, was wenig mit der Essenz des Atomabkommens eigentlich zu tun hat. Und mittendrin steckt die EU, die das Ganze dann natürlich irgendwie koordinieren muss.
Es gibt ja jetzt mehrere Berichte über so umstrittene Punkte, ne? Zum Beispiel, dass eben Iran wollte, dass die Revolutionsgarden von der Terrorliste in den USA gestrichen werden. Jetzt scheint es aber so Signale zu geben, dass das offenbar verschoben worden ist auf spätere Verhandlungen, wie es dann immer heißt. Also das insinuiert so ein bisschen, nach einem möglichen Vertragsabschluss könnten wir dann darüber reden. Und im Gegenzug hatten ja die USA gefordert, dass die Iraner eben keine Racheaktionen durchführen für die Tötung von Qasem Soleimani, dem Kommandanten, dem ehemaligen der Revolutionsgarden. Das allerdings steht ja im Widerspruch zu der offiziellen Linie, die Iran eigentlich vertritt. Also zu sagen, für diese Tötung werden wir Rache üben, das werden wir euch nicht vergeben. Und hier scheint es jetzt aber so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben diese Streichung von der Terrorliste jetzt erstmal verschoben wird und dass auch bei dem Thema Sanktionserleichterungen eben es eine Option gibt, dass es vielleicht von Fall zu Fall einzeln entschieden werden könnte. Wo man dann natürlich auch fragen muss, wie kann man das im Iran verkaufen, wenn man eben aufgetreten ist am Anfang mit dieser sehr klaren Forderung, die ja nicht direkt jetzt mit den Nuklearaktivitäten zusammenhängt, zu sagen, hey, by the way, ihr müsst uns hier von der also die Revolutionsgarden von der Terrorliste streichen, wenn das jetzt so langsam wieder abgeräumt wird hintenrum. Ja. Ne? Also das muss man auch erstmal noch verkaufen.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Diskussion über die Revolutionsgarde und die FTO-Listung, also die Listung als Terrororganisation oder als Foreign Terrorist Organization, ich glaube fast, das war ein Stück weit eine Scheindebatte.
Ja, so im Sinne von, dass Sie wissen schon, dass das Verhandlungsmasse ist, die abgeräumt werden kann?
Auf beiden Seiten gewissermaßen. Ich glaube, man hat es geschafft, auf beiden Seiten dieses Thema in den Vordergrund zu rücken, obwohl es eigentlich um andere Themen geht. Wir werden dieses Phänomen später bei der Kopftuchdebatte, wenn es um Innenpolitik auch geht, auch haben, dass ein Thema im Vordergrund ist, um andere Themen im Hintergrund zu halten. Und diese anderen Themen bei den Nuklearverhandlungen sind aus meiner Sicht auch inzwischen wirklich undurchsichtig, weil man sehr spezifisch und sehr vertraulich dann auch um einige Punkte, um die es zu verhandeln geht, vorgeht. Und es gab so viele Leaks in den letzten Monaten über iranische Oppositionssender, über israelische Medien, auch über iranische Staatsmedien, über US-Medien. Und ich glaube, man ist diesen Weg gegangen, ein großes Thema, was eigentlich nicht lösbar scheint, in den Vordergrund zu stellen, damit sich alle daran abarbeiten können, um im Hintergrund bestimmte Arrangements zu finden. Und du hast den Schlüssel schon genannt, Steffi, als du sagtest, es geht ja darum, vielleicht Ausnahmeregelungen zu finden von Fall zu Fall, ob etwas sanktioniert werden muss oder nicht. Denn für die Iraner ist es am Ende des Tages eigentlich egal, wer und welche Institution wo gelistet wird. Wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Sanktionsumgehung oder eine Sanktionsaufhebung oder eine Ausnahme, eine Exemption oder ein Waiver zu bekommen, dann kann gelistet sein, wer oder was will, dann können bestimmte Geschäftsbeziehungen, die Iran umsetzen will, in einer Zeit des funktionierenden JCPOA ja wirklich dann weiter durchführen. Das heißt, ich glaube, hier wurden Arrangements gefunden, die mir auch im Detail wirklich nicht bekannt sind, obwohl ich das gerne herausfinden würde, aber das ist wird auch in Iran sehr wenig intern diskutiert. Da gibt es auch Kritik aus dem Parlament und das war bei dem 2015er Abkommen anders, da waren viel, viel mehr Details in der Öffentlichkeit. Jetzt scheint wirklich viel, ja, so ein bisschen gemauschelt, klingt so negativ, aber vielleicht muss man das auch so nennen zwischen beiden Ländern, also vor allen Dingen USA und Iran. Und dann geht es auch so um Themen wie, wenn jetzt Verträge abgeschlossen werden, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel an, die Implementierungsphase des wiederbelebten JCPOA beginnt nach einer Verifizierungsphase Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann gibt es ja eine gewisse Periode, in der Geschäftsbeziehungen entstehen können. Und ein Teil des wiederbelebten JCPOA soll sein, dass diese neuen Geschäftsbeziehungen geschützt werden vor einem neuen US-Ausstieg aus dem Abkommen, zumindest für eine Zeitspanne von ein paar Jahren.
Bis zu 3 Jahre war das, glaube ich, was die da gesagt haben, ne? Also für den Fall, dass die USA dann aussteigen, dass man sagt, okay, diejenigen, die mit Iran Geschäfte gemacht haben, die sind immer noch safe.
Die sind safe, die sind genau, die sind safe und Dinge dieser Art oder einem Mechanismus, der sicherstellt, dass wenn die USA wieder aussteigen, sie irgendeine Schadenersatzzahlung leisten müssen. Das, was auf iranischer Seite wichtig ist, fangen wir mal in Teheran an, ist zu sagen, diesmal wäre ein US-Exit nicht kostenfrei, Und auf amerikanischer Seite ist es am allerwichtigsten oder eigentlich auf der Seite aller anderen Vertragspartner, dass all das, was Iran jetzt zusätzlich an Nuklearprogramm Wissen und technischem Know-how und auch technischem Equipment hinzugefügt hat, dass das auch im Grunde genommen wieder verstaut wird und die sogenannte Breakout-Time, die Iran zur Nuklearwaffe führen könnte, dann auch wieder verlängert wird. Und das sind dann wirklich so Dinge, wo ich inzwischen eher das Gefühl habe, da legen die sich alle sogenannte Talking Points, also so Sprechpunkte zurecht, die sie innenpolitisch verkaufen können, obwohl der Text eigentlich schon mehr oder weniger steht. Deswegen bin ich jetzt im Moment, wir schreiben den 24. August, es wurde angekündigt, dass morgen die Amerikaner ihre Antwort der EU übermitteln und dann können wir mal sehen, was der August noch bringt oder dann Anfang September.
Genau, weil es ja auch diese Deadline gibt von den USA, die sie sich selbst gesetzt haben, zu sagen, Ende des Monats muss irgendwie klar sein, wie es weitergeht, ob es eben in Richtung Deal geht, ob es in Richtung von, ja, möglicherweise auch so einem Mini-Deal geht, also wie 2013. Da gab es ja diesen Joint Plan of Action, ja. Wobei die Iraner da ja schon gesagt haben, so eine Interimsveranstaltung, da irgendwie so einen kleinen Vertrag zu machen, da haben wir kein Interesse dran. Oder ob es eben in die, ja, ungünstige Richtung geht, dass die Iraner sagen, naja, die Sanktionen werden auch jetzt schon nur so lax durchgesetzt und wir verletzen eben gezielt bestimmte Nuklearvorgaben und damit können wir dann auch weitermachen. Also das sind jetzt so die spannenden, ja, Tage und Wochen, wo das dann entschieden wird, ne?
Ich finde, was mir schwerfällt zu akzeptieren, ist, dass es bei dieser Geschichte Deadlines geben soll. Denn
die sind halt selbst gesetzt, ne? Also ich meine, damit macht man natürlich künstlich Druck so.
Damit macht man künstlich Druck. Und das, was ich vorhin sagte, also dass das alles jetzt wirklich nur noch so innenpolitische Erwägungen sind, würde ich immer die Formel anwenden, das, was heute politisch nicht opportun erscheint, könnte übermorgen aber wieder voll opportun sein. Also wenn auf der einen Seite die Amerikaner jetzt vor den Midterm-Elections des Kongress sind und die Demokraten sich ihre Mehrheit im Kongress sichern wollen, dann kann heute eine mit Blick auf JCPOA zu treffende Entscheidung politisch problematisch sein oder kostspielig sein, während sie nach den Midterm-Elections vielleicht wieder ganz anders berechnet wird, um das jetzt mal so zu formulieren. Deswegen finde ich es ein Stück weit und auch auf iranischer Seite künstlich zu sagen, viel länger spielen wir dieses Spiel nicht mehr mit, obwohl die Iraner da ja eigentlich irgendwie gar nicht mit Deadlines spielen. Aber gut, irgendwann ist ja auch der EU-Apparatus am Ende seines Latein und das haben die ja auch schon so formuliert. Also das hat sowohl der hohe Repräsentant Josep Borrell, aber auch der Koordinator der Gespräche Enrique Mora haben es ja wirklich gesagt, wir haben eigentlich jetzt getan, was getan werden kann. Und es ist wirklich zugespitzt jetzt auf Washington und Teheran, das tatsächlich umzusetzen. Und man wundert sich eben hüben wie drüben auf der amerikanischen und sagen wir mal P5+1 Seite, wenn sie bald wieder zu fünft sind, muss man eben sehen, dass das iranische Nuklearprogramm wirklich, es gab jetzt eine Schätzung, die ich auf einer Konferenz geführt habe, eigentlich nur noch Tage und Wochen vor der Breakout-Capability sind, also als Schwellenland zur Nuklearmacht, die auch genug angereichertes Material für eine Nuklearwaffe hätte, auch wenn Iran immer wieder sagt, dass man die Entscheidung nicht getroffen hätte. Da drängt die Zeit und auf iranischer Seite, und darüber werden wir jetzt sprechen, ist eben die wirtschaftliche Lage nun mal wahrlich nicht so, dass man sagt, man kann jetzt noch dieses Sanktionsregime wesentlich länger aushalten, wenn es doch die Möglichkeit gäbe, es aufgehoben zu sehen.
Auf jeden Fall, wobei noch ganz kurz vielleicht eine Ergänzung, ne? Also zusätzlich zu der innenpolitischen Dimension, die du ja total gut rausgearbeitet hast, zu sagen, was die jeweiligen Regierungschefs eben irgendwie liefern müssen, damit ihre Landsleute zufrieden sind, gibt es ja auch noch diese außenpolitische Problematik von dem Attentat auf Salman Rushdie, ne? Und da hat man natürlich jetzt schon das Problem, dass die iranische Regierung, also ich denke da vor allen Dingen an den Sprecher des Außenministeriums, sich sehr bedeckt gehalten hat und gesagt hat, naja, also der hat halt eben in seinen Büchern die Religion beleidigt und insofern ist das jetzt quasi passiert. Also man hat das nicht klar verurteilt, dieses Attentat auf den Schriftsteller. Und das könnte natürlich jetzt schon auch schwierig werden für Joe Biden, eben vor dem Hintergrund von diesen anstehenden Wahlen im Kongress im November, dann dazu sagen, na ja, mit so einem Land wollen wir jetzt eben ein Abkommen machen, obwohl die eben sich nicht klar distanzieren von so einem Attentat. Ja. Und das natürlich auch irgendwie weiterhin natürlich bestärken, also dadurch, dass das Gesetz dieser Fatwa weiterhin aufrechterhalten wird. Also das hat, glaube ich, schon noch Konfliktpotenzial, oder wie siehst
du das? Absolut, es hat alles, wirklich, das Konfliktpotenzial ist riesig, und ich würde auch, wenn das quasi von dir als Gedanke eingeführt wurde, also das Konfliktpotenzial steigert sich massiv, wenn der JCPOA nicht wiederhergestellt ist, denn wir müssen ja festhalten, dass ganz gleich, was jetzt wirklich die Hintergründe und Verbindungen zu Iran sind, mit Blick auf Salman Rushdie, mit Blick auf eine Attacke auf Masih Alinejad, mit Blick auf eine Attacke auf John Bolton, da fehlt mir natürlich häufig wirklich ein klarer Link, aber auch nur, dass ein schwammiger Link besteht, reicht ja im Grunde, um die Atmosphäre sehr stark zu vergiften, um sie sogar ein Stück weit explosiv zu machen. Und wenn man dann den Gedanken hat, hier entfernt sich ein Land, was an der Schwelle zur Nuklearmacht ist, immer mehr, dann kann trotz dieser Missstimmung, und wir müssen ja wirklich sagen, die politische Stimmung zwischen Iran und Europa, zwischen Iran und den USA ist wirklich extrem schlecht. Und trotz dieser schlechten Stimmung ist natürlich eine so unkontrolliert fortwährende nukleare Bedrohung, wie sie der Westen in Irans Nuklearprogramm wahrnimmt, besser beizukommen, wenn es einen JCPOA gibt und wenn die IAEA mit Iran wieder ein Arrangement findet. Jetzt gibt es wieder rhetorische Salven aus Teheran gegen Rafael Grossi und dass er immer israelfreundlich redet und so weiter und so fort. Auch das sind, ich will sie nicht kleinreden, aber auch das sind politische Spiele, die irgendwie dazugehören. Kurzum, ich finde, es macht für keine Seite Sinn. Ich kriege kein Argument kriegt mich, sagen wir das so, dass man sagt, man hat jetzt noch ewig Zeit und es braucht diesen JCPOA nicht. Da hätte man wenigstens für 2 Jahre bis einen möglichen neuen US-Präsidenten zumindest in diesem einen Punkt Ruhe und müsste dann eben geschickte Diplomatie umsetzen, damit das auch noch überlebt.
Ja. Und natürlich muss man gucken, was jetzt in diesem Fall von Salman Rushdie eben passiert, ne? Also, weil es gibt ja diese Fatwa, die Khomeini ausgesprochen hat, eben ihn zu töten wegen dieses Buchs Satanischer Verse. Und der Attentäter bezieht sich ja auch klar darauf und ist Fan von dieser iranischen Linie und so. Also da wird bestimmt noch einiges rauskommen, was dann im Zweifel auch genau die Beziehung substanziell nochmal belasten kann. Das heißt, je schneller das Atomabkommen da ist, desto besser. Du hattest die wirtschaftliche Lage angesprochen, ne? Weil das ist ja natürlich immer die Kernfrage eigentlich, inwiefern würde Iran davon wirtschaftlich profitieren, ne? Und ich glaube, man kann sagen, klar, also Iran könnte super viel Öl sehr schnell exportieren und auch eingefrorene Geldreserven würden an bestimmten Orten freigegeben werden. Das wäre auch auf jeden Fall ein Gewinn für den Iran. Aber es gab jetzt immer mal wieder so Hinweise oder Debatten darüber, dass die Iraner, glaube ich, auch selber gesagt haben, Europa braucht diesen Deal, weil Iran dann dafür sorgen kann, dass hier in Europa niemand frieren muss im Winter. Also so ein bisschen das suggeriert wurde, wir können da auch Gas liefern und da dann irgendwie helfen. Und man muss aber schon darauf hinweisen, dass natürlich kurzfristig der Iran nicht viel Gas wird liefern können, obwohl das Land natürlich die zweitgrößten Gasreserven hat nach Russland. Aber zum einen ist die Infrastruktur nicht vorhanden, um Europa mit Gas zu versorgen. Ist auch gerade noch viel zu wenig ausländisches Investment da. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob das politisch so gewünscht ist, weil natürlich Iran und Russland strategisch miteinander kooperieren und man da sicherlich dann auch nochmal gucken muss, inwiefern da Europa beliefert werden könnte. Also würde ich sagen, ja klar, beim Ölsektor und den Reserven kann man total gewinnen, aber dieser Gassektor da, das muss man, glaube ich, mit ein bisschen Vorsicht betrachten.
Richtig, und das haben wir ja in unserer letzten Episode, die ist schon sehr lange her, aber hat uns ja Amir Alizadeh sehr dabei geholfen, das richtig einzuordnen, also das Potenzial, das Iran in der Energiepolitik hat. Und er hat damals beziffert, dass Iran ungefähr 85 Millionen Barrel Öl quasi auf Knopfdruck auf hoher See und in einigen Anlegehäfen bereit hat. Also im Ölsektor könnte Iran für eine Entspannung des Ölpreises und der Energiepreise sorgen. Beim Gas ist das eine andere Kiste. Auch das hat uns Amir gut erklärt. Also da fehlt, wie du schon gesagt hast, die Infrastruktur. Und da wird es eben auch sehr, sehr politisch. Es gibt aber natürlich, wenn die Sanktionen aufgehoben würden, die Möglichkeit, an dieser Infrastruktur zu arbeiten, zum Beispiel im Zusammenschluss mit Katar. Katar würde das niemals tun, wenn US-Sanktionen das verhindern könnten. Und diese Möglichkeit, dann auch mit Europa in eine vertiefte Beziehung im Energie- oder im Gassektor zu treten, dafür bräuchte es erst den JCPOA, wie du schon sagtest, nicht kurzfristig, aber zumindest als, ja, als Idee für die Zukunft. Und diese Frozen Assets, genau, die hast du angesprochen, das im Ausland eingefrorene Geld Irans. Da gibt es unterschiedliche Ziffern, wie hoch das ist. Ich weiß nicht, was dein aktueller Stand ist. Hast du da gerade eine Zahl parat? Ich habe
Nee,
das jetzt nicht.
habe ich nicht.
Aber es sind auf jeden Fall im weiten zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich. Also insofern, das ist schon für Iran sehr, sehr wichtig, da gewissermaßen dran zu kommen. Ich glaube eben auch, dass das, was Iran als regionale Integration oder als wirtschaftliche Integration mit der Nachbarschaft derzeit anstrebt, auch das kann erst erfolgen, wenn Sanktionen aufgehoben worden sind. Niemand in Iran erwartet einen großen Run europäischer Wirtschaftsdelegationen, schon gar nicht die großen Firmen à la Siemens und so weiter, sondern wenn überhaupt, dann kleine und mittelständische Unternehmen. Und es gibt eben auch diese Warnung. Wir hatten ja vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her, hatten wir auch Bijan Khadjepur bei uns zu Gast. Er hat es mal sehr gut erklärt und ich glaube, es gibt auch Artikel dazu, die man online finden kann, wenn ihr Bijan Khadjepur googelt, der halt beschrieben hat, dass es die Business Community in Iran auch gibt oder Teile der Business Community, die sagen, es kann der iranischen Wirtschaft auch mehr schaden, wenn jetzt falsche Hoffnungen geweckt und falsche Erwartungen geweckt werden und in 2 Jahren schon wieder ein US-Präsident aus dem Atomabkommen ausstiegt und dieses Sanktionsregime wieder zurückschlägt und quasi all das, was man jetzt vielleicht versucht aufzubauen, dann wieder nichtig wird. Das kann mehr schaden, als jetzt in dem derzeitigen Modus weiterzuarbeiten. Ich bin nicht Ökonom genug, um das einordnen, einschätzen zu können, aber das ist auch eine Überlegung, die man da häufig hört. Ich glaube aber eben auch, und das wollte ich noch hinzufügen, fernab von Hard Economic Facts, die Stimmungslage in Iran braucht dringend ein positives Momentum. Und das könnte natürlich die Wiederbelebung des JCPOA bringen, auch wenn das erstmal dann nur vielleicht eine Kopfsache ist oder irgendwie der Gedanke, dass irgendwas jetzt mal in die richtige Richtung läuft.
Wobei, ich war jetzt relativ verwundert. Ich habe jetzt auch eine Meldung gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,3%. Und dass das eigentlich aber dann doch wieder gar nicht so positiv ist, also weil man das eben durch externe Krisen erklären kann, ne? Weil die Ölpreise nach oben gegangen sind. Und man muss ja trotzdem sagen, im Iran tatsächlich, also dass das Bruttoinlandsprodukt immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau ist und wir natürlich irgendwie Proteste haben, also wegen der hohen Inflation, wegen geringer oder nicht gezahlter Löhne, weil sich die Wohnkosten verneunfacht haben innerhalb von 5 Jahren, also solche Dinge. Das heißt, selbst wenn es mal so eine kleine Meldung gibt, die irgendwie ein bisschen Hoffnung machen könnte, dass die iranische Wirtschaft in irgendeiner Form wächst, dann muss man
Ja.
immer noch sagen, jo, aber das ist auf einem sehr niedrigen Niveau und die Leute leiden halt extrem. Das sieht
Ja,
man ja an diesen
absolut.
Protesten
Und
jetzt.
dieses niedrige Wachstumsniveau ist halt ein Wachstumsniveau, was notwendig ist, damit die Wirtschaft des Landes überlebt. Aber die
Genau.
Anforderungen des Staates, die Anforderungen der Bevölkerung an den Staat ist natürlich nicht einfach nur Überleben, sondern es geht auch um Wachstum, es geht um Entwicklung, es geht um die Schaffung neuer Jobs. Und auch da gab es den einen oder anderen Ökonomen, der mal gesagt hat, mindestens 8% Wachstum sind notwendig, um die Menge an Arbeitsplätzen, und zwar konstant, um die Mengen an Arbeitsplätzen zu schaffen, die das Land braucht. Und jetzt wird mich vielleicht der ein oder andere Ökonom korrigieren, ob das jetzt 8% sind, 9, 10, 11 und für wie lange. Aber immerhin ist das, was wir vernehmen, der Kollaps wird verhindert. Der wirtschaftliche Kollaps wird verhindert. Das gelingt. Aber es geht ja eben um die Anforderung, dass es auch mal Wachstum geben muss. Und das ist eben das, was den JCPOA erfordert.
Ja. Genau, dann haben wir halt eben jetzt die Situation, dass halt wirklich viel Druck im Kessel ist, ne? Also, dass wirklich wir so viele Proteste sehen und sowas, was jetzt als Crackdown auch bezeichnet wird, also dass die Zivilgesellschaft eben massiv unter Druck gerät und die Regierung wirklich nochmal, also an verschiedenen Stellen, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber dass ja wirklich viele Leute, seien es Künstler, Filmemacher, aber auch Leute, die der Regierung nahestehen, jetzt tatsächlich unter Druck gesetzt werden. Ne? Also nicht nur jetzt diese prominente Verhaftung von Filmemachern wie Jafar Panahi oder so im Juli, sondern Es gibt da durchaus noch viele andere Fälle, die jetzt wirklich für Aufsehen sorgen.
Genau, das ist leider zu beobachten, dass wir hier, also es wirkt so, als würde man potenzielle Stellen, in denen Mobilisierungskraft entfaltet werden könnte für mehr Druck im Kessel, wie du es beschreibst, dass man da umfassend gerade den besagten Crackdown betreibt, einschüchtert, aber halt auch wirklich über Einschüchterung hinausgehend auch Inhaftierungen, von denen wir gehört haben. Du hast schon gesagt, es trifft auch Kulturschaffende. Kulturschaffende und vor allen Dingen Filmemacher haben ja auch historisch in Iran schon immer Mobilisierungspotenzial oder zumindest das Potenzial, unliebsame Themen, und das geht weit über die Islamische Republik hinaus in die Geschichte Irans, unliebsame Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, zu thematisieren. Dort hat es Verhaftungen gegeben. Es hat Verhaftungen gegeben von prominenten Politikern wie Mustafa Tojzadeh, der ja auch als Reformkraft letztes Jahr noch bei der Präsidentschaftswahl antreten durfte. Jetzt scheint sein politischer Aktivismus wieder nicht mehr geduldet werden. Es wird nicht mehr geduldet. Er muss offensichtlich inhaftiert werden. Er wurde wieder inhaftiert. Er ist festgenommen. Das ist quasi aus der Reformecke, und das ist auch in der Geschichte der Islamischen Republik häufig zu beobachten gewesen, dass wenn jemand aus der einen politischen Ecke inhaftiert wird, man dann für das Suggerieren der Balance auch Akteure aus der anderen Seite inhaftiert. Und hier hat es getroffen zum Beispiel Ali Rolhaki. Ali Rolhaki ist ein politischer Akteur gewesen, dem man nachsagt, sehr im Sinne von Parlamentssprecher Mohammad Borel Golibov zu agieren. Der hat massiv die Raisi-Regierung kritisiert, und da gab es dann quasi einen Zugriff auf diesen Mann, um diese Spannung zwischen Parlament und Regierung nicht eskalieren zu lassen. Und dann wurde Ali Rolhaki einkassiert, um dann wiederum nicht den Anschein zu geben, dass es ja Golibov-Gegner nicht treffen kann, hat es Wahid Ashtari wiederum getroffen. Über den haben wir gesprochen im Zusammenhang mit der Familie von Golibov, die in die Türkei gereist ist. Wahid Ashtari hatte ja die Reise damals skandalisiert, hatte Leaks breit gemacht und verbreitet. Und auch gegen ihn gibt es jetzt ein Gerichtsurteil mit den Forderungen der Inhaftierung. Das sind jetzt ganz konkrete Beispiele von vergleichsweise namhaften Leuten. Es gibt viele mehr, die nicht so namhaft sind, die auch inhaftiert wurden. Aber es ist eine wirklich breit angelegte Maßnahme. Man hat vielleicht das Gefühl, dass auch in Zeiten des Sommers, wo viel Dürre herrscht, wo Wasserknappheit besteht, dass man hier einem Ausarten der, wie du gesagt hast, täglich stattfindenden Proteste ein Stück weit vielleicht vorgreift. Also das wäre ein bisschen meine Lesart dieser augenblicklichen Situation.
Also genau, so klassische Strategien, ne, dass man konfrontiert ist eben mit noch mehr Unzufriedenheit, weil die wirtschaftliche Lage eben so schlimm ist und dass man dann vielleicht auch ablenkt, ne? Durch zum Beispiel jetzt diesen Streit um das Kopftuch. Also dass da sich dann alles drum dreht. Vielleicht nur noch mal eine Zahl, also dass man mal so ein Gefühl hat, von wie viel eigentlich protestiert wird, weil eigentlich ist ja gerade, eigentlich fast täglich sieht man zumindest kleinere Proteste.
Auf jeden Fall, ne? Ja.
So, und es gibt so eine Statistik von dieser Armed Conflict Location and Event Data Project Geschichte. Und die sagen, dass es mehr als 2000 Proteste im Iran gegeben hat in der ersten Hälfte dieses Jahres. So, das sind schon total viele. Also wenn man das jetzt alles mal zusammenzählt. Und dann versteht man natürlich auch, dass der Regierung extrem daran gelegen ist, jetzt einen anderen, also den Fokus zu verschieben, ne? Und irgendwie zu sagen, lass uns nicht über die Proteste reden, sondern meinetwegen dann über das Kopftuch. So. Und da gab es ja diese Woche im Juli, was so eine Kopftuchwoche werden sollte, also wo eben auch nochmal erinnert werden sollte, wie man das Kopftuch trägt. Und das ist jetzt eine neue Kleiderordnung ab Mitte August gibt, die ein bisschen härter ist, beziehungsweise irgendwie tugendhafter, wie das dann genannt wird.
Also du meinst so eine staatlich organisierte, genau, Woche des Hijab, sowas?
Genau, den um nochmal zu sagen, wie eigentlich Frauen auftreten sollen. Und das haben dann viele Frauen offenbar als Anlass genommen, zu sagen, jetzt erst recht nicht, und sind dann ohne Kopftuch auf der Straße rumgelaufen. Einige von denen haben auch Videos aufgenommen, die dann viral gegangen sind. Und natürlich gab es da dann teilweise auch die erwartbare Reaktion. Also jetzt nur einen Fall zum Beispiel von Sipi de Rashno, die dann offenbar ein erzwungenes Geständnis im Staatsfernsehen machen musste und sich eben entschuldigt hat dafür, dass sie das gemacht hat und sich nicht an die Kleiderordnung hält und so weiter. Die, wie Menschenrechtsorganisationen auch sagen, gefoltert wurde, beziehungsweise also klar Anzeichen von Schlägen im Gesicht hatte, aber auch wohl am Körper. Und das ist ja so ein Verlauf, wie man ihn öfter sieht. Also das ist dann so ein, man versucht eine bestimmte Sache durchzubringen und eine Kontrolle reinzubringen, dann gibt es eine Überreaktion, beziehungsweise dass Frauen halt sagen, das machen wir auf keinen Fall mehr mit, und dann gibt es eben diesen ganz krassen Backlash irgendwie, wo ganz klar gesagt wird, ihr dürft hier nichts sagen, ihr dürft hier nichts machen, und das dann eben auch im Fernsehen propagandistisch eben dargestellt wird.
Ja.
Genau, also das ist jetzt gerade wieder diese Dynamik, die wir beobachten.
Du sprachst ja davon, dass das auch so eine Art Ablenkungsmanöver sein kann. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, weil diese Frage der staatlich bevorzugten Kleiderordnung im Land ist ja nun mal eine, die wir seit über 40 Jahren haben, und sie funktioniert seit 40 Jahren nicht.
Ja.
Da hält sich niemand dran, da wird sich niemals jemand dran halten, beziehungsweise niemand ist natürlich falsch,
nee,
aber wir wissen, dass es eine Support-Base gibt und dass die auch nicht zu unterschätzen ist von ihrer Größe, und auch Leute, die vielleicht gar nicht Supporter der Ideologie sind, aber sich dann an diese Hijab-Regeln halten möchten. Aber trotzdem, es gibt eine sehr, sehr große kritische Masse, die das komplett ablehnt und die sich darum auch nicht mehr schert, die entweder diese Jetzt-erst-recht-Mentalität, die du beschrieben hast, oder, und das habe ich bei meiner letzten Reise erlebt, wo man das Gefühl hat, das ist schon so ein Paralleluniversum, was entstanden ist, in dem, wie vor allen Dingen natürlich jüngere Leute, jüngere Frauen, aber auch, naja, sagen wir mal Frauen ganz vorsichtig, ab 30, 40, die dann auch noch dazugehören, die wirklich einen Lebensstil an den Tag legen, und das ist längst nicht mehr nur ein Nord-Teheran oder ein Teheran-Phänomen, das beobachtet man andernorts auch. Ich selber habe es nur in Teheran beobachtet, aber andere berichten es von anderen Städten auch, wo man also das Gefühl hat, in einem Großteil der Cafés, ob es weibliche Kellnerinnen sind, die ohne Kopftuch arbeiten, ob es Jungs sind, die in T-Shirt mit Tattoos arbeiten, dass, wenn man diese Szenerie sieht, ist das so unendlich weit weg von dieser Woche des Hijab, die du gerade angesprochen hast. Und das, was ich extrem tragisch finde, ist, dass beiden Seiten fast unmöglich gemacht wird, sich jeweils zu tolerieren. Da wird so viel Gift von Hijab-Befürwortern und Hijab-Gegnern in diese gesellschaftliche Debatte gegossen, dass es beiden Seiten fast unmöglich gemacht wird, einander zu tolerieren. Der Staat tut es ja sowieso nicht per Gesetz, kommt dem aber natürlich nicht nach, weil die Menschen da einfach nicht mitspielen. Aber meine Sorge und das, was mich sehr betroffen macht, ist, dass das ja auch auf gesellschaftlicher Ebene, zumindest in Form von Videos, die man immer wieder sieht, viel häufiger zu diesen Zwischenfällen kommt, zumindest zu dokumentierten Zwischenfällen. Klar gibt es auch Solidarität, wo dann die eine von der Sittenpolizei einkassiert wird und die anderen eilen zur Hilfe. Aber es gibt eben auch Szenen, wo die eben nicht zur Hilfe eilen und wo man dann sagt, ja komm. Und das finde ich extrem bedrückend. Das finde ich auch sehr tragisch, dass da eben die Toleranz füreinander offenbar zu schwinden scheint.
Aber da frage ich mich, also forderst du dann auch, dass Frauen, die gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen, von dem sie nichts halten, das sie als Einschränkung ihrer Freiheit sehen, als Unterdrückungssymbol, dass die tolerant sind gegenüber einem Regime, das das fordert?
Also erstmal fordern. Ich habe hier gar nichts zu fordern. Das meinte ich aber auch nicht. Was ich meine ist, dass eine junge, mittelalte, alte Dame, die ein Kopftuch tragen will, genauso zu tolerieren hat, wenn eine das nicht will, wie diejenige, die das nicht will, zu tolerieren hat, dass eine andere das so tragen wollen. Also das, was mich besorgt, ist, dass wenn jetzt loosely veiled women, also die sehr, sehr lose mit Kopftuch oder halt auch ohne Kopftuch durch die Straße laufen, wenn die eine Dame im Chador sehen, dass sie die beschimpfen.
Ach, das ist untereinander, ja, dann habe ich das falsch verstanden.
Genau, also das
nicht gegenüber der Regierung, sondern eben quasi untereinander, dass das das Miteinander total schwierig macht.
Nee, also
wenn man da Staat so verhärtete Fronten hat, ja.
Toleranz gegenüber dem Staat, das ist nun wahrlich nicht etwas, was ich einfordern würde.
Ja, ja, okay, dann habe ich das richtig verstanden.
Der Punkt, der war ganz wichtig, den du gemacht hast, also als Ablenkung, weil man könnte ja sagen, das ist ein Evergreen der Diskussionen in Iran.
Ja.
Aber die Themen sind so dringend auf wirtschaftlicher Ebene, was die alltäglichen Lebensbedingungen betrifft. Und wir haben ja jetzt auch nochmal diese monsunartigen Regenfälle in Iran gesehen. Also der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Und nach Wochen der Hitze kommt dann mal 2 Tage Regen. Und ich war auch in Teheran, als es geregnet hat. Und das ist Wahnsinn, wie stark die Regenfälle sind. Das erleben wir ja selbst hier manchmal, dass wenn es regnet, dass es dann direkt sehr, sehr stark regnet. Aber da ist eben die Infrastruktur für das Abfließen des Wassers so schlecht organisiert, dass es da regelmäßig zu diesen Fluten kommt. Und neben den wirtschaftlichen Nöten gibt es eben auch diese sehr, sehr lebensbedrohenden Nöte, denen die Menschen ausgesetzt sind, wo man das Gefühl hat, so, ey, Woche des Hijab, echt mal, das ist jetzt echt nicht das Thema, sondern es sollte Woche der Umweltfragenaufklärung geben oder der Stadtbauplanung geben, um da Bewusstsein zu schaffen. Das finde ich, macht so diese Dimension der Ablenkung aus, die du beschrieben hast. Also ich finde das ganz wesentlich, dass man wirklich deutlich macht, warum Ablenkung hier wirklich zutrifft, weil es eben so viele andere sehr viel dringendere Probleme auch gibt.
Mhm. Du hast schon total viele genannt, stimme ich auch total zu. Müsste man, glaubst du, auch mal eine Woche machen von Regionalpolitik und was macht der Iran eigentlich in der Region?
Naja, da hat man es ja ausnahmsweise irgendwie mit einem halbwegs positiven Thema zu tun, was auch absolut relevant ist, um vor allen Dingen auch ein Bewusstsein in Iran zu schaffen, was über diese teilweise ja verbreitete Arroganz gegenüber einigen Nachbarstaaten hinweghelfen sollte. Ja, also dieses Bewusstsein, was du besprichst, ich möchte das an einem ganz konkreten Beispiel nennen, während wir hier so langsam den Move aus der Innenpolitik rausmachen. Die Staaten im Persischen Golf werden in Iran bezeichnet als Keshvaraye Hashiyeye Junubiye Khalij Fars. Mit anderen Worten, die Länder der Peripherie im Süden des Persischen Golf. Also Peripherie heißt, man sieht diese ganzen Länder, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Oman, Kuwait, die sind alle in der Peripherie. Das allein, finde ich, suggeriert eine gewisse Distanzierung südlich des Persischen Golf ist quasi auch nochmal, die sind gewissermaßen weit weg. Und aus meiner Sicht muss eine Nachbarschaftsbeziehung da anfangen, dass man diese Länder halt nicht mehr so abtut. Wir sagen in Deutschland, glaube ich, auch nicht mehr Benelux, sondern Belgien, Holland, Luxemburg. Nur mal so als Vergleich, weil das ist so die Proportion der Größe dieser Länder. Also das jetzt quasi, um nochmal diesen Bewusstseinsaspekt aufzugreifen. Genau, ansonsten an der regionalpolitischen Front, da gibt es sogar ein bisschen bessere Nachrichten.
Sag mal. Ich höre dir zu.
Ja, das Gute ist wirklich, ich nehme mal die Reise von US-Präsident Joe Biden als Anlass, als er zuerst nach Israel gereist ist, Mitte Juli, und dann nach Saudi-Arabien zum GCC-Summit. Da haben viele befürchtet, dadurch, dass die JCPOA-Gespräche davor überhaupt nicht gut verliefen, dass dann wieder eine Art Spaltung durch einen US-Präsidenten erfolgt, wie es damals unter Donald Trump erfolgt ist, dass man die Golfstaaten hinter sich bringt in Feindschaft gegenüber Iran, aber auch Russland, weil es ging ja am Ende des Tages auch um die Energiepreise, die Joe Biden runterdrücken wollte mit seiner Reise dorthin. Es gab aber im Vorfeld dieser Reise so viele Botschaften oder Meldungen und schriftlicher Verkehr zwischen Iran und diesen Staaten, natürlich nicht mit Israel, aber mit diesen Staaten der Golfregion, die Staaten am Persischen Golf. Da gab es sehr viel Schriftverkehr, in dem sowohl die iranische Seite als auch die emiratische und saudische als die wichtigste auf der anderen Seite, die deutlich gemacht haben, hier soll keine neue Allianz gegen irgendwen entstehen. Und das entscheidende Beispiel, das zeigt, dass das funktioniert hat, war, dass der Berater des emiratischen Außenministers, also der Berater heißt Anwar Gargash, der hat am Vortag der Reise von Biden zum GCC-Summit in einem Interview gesagt, dass die Emirate bald einen Botschafter wieder nach Teheran entsenden werden. Seit der diplomatischen Krise mit Saudi-Arabien ist dort nur der Geschäftsträger in Teheran. Man wird wieder einen Botschafter nach Teheran schicken und dass überhaupt nicht geplant wird, eine Staatenallianz gegen irgendwen zu bilden mit der Reise von Joe Biden. Das, denke ich, sind ganz wichtige Anzeichen dafür, dass regionalpolitisch zwischen Iran und seinen Nachbarn im Persischen Golf vieles in die richtige Richtung geht. Iran hat eine Umweltkooperationskonferenz abgehalten am 11. November. Da wurde ein MOU mit den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet. Eins mit Irak, eins mit Kuwait. Es gibt Annäherungen mit den kaukasischen Staaten, also mit Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan. Auch da gibt es Annäherungen zum Norden des Landes. Das heißt, hier, wenn wir Regionalpolitik, Nachbarschaftspolitik sehen, tut sich viel und tut sich auch was Positives. Und das, um jetzt diesen Punkt noch abzurunden, kann natürlich noch viel tiefer gehen, wenn der JCPOA wiederbelebt wird, wenn Sanktionen aufgehoben werden und quasi Wirtschaftsbeziehungen dann auch zwischen diesen Ländern möglich werden.
Siehst du das dann schon so als Vorbereitung auch darauf? Also, dass man dann schon mal alles in die Wege leitet, um noch bessere Beziehungen haben zu können, wenn das Atomabkommen dann mal abgeschlossen ist?
Es macht tatsächlich in beiden Fällen Sinn. Wenn es kein Atomabkommen gibt, das Sanktionsregime bestehen bleibt, muss Iran Sanktionen umgehen. Und das kann man am besten mit unmittelbaren Nachbarn. Deswegen muss man diese, ich sag jetzt mal, nennen wir es mal vorsichtig, Schamoffensive muss man so oder so machen. Wenn der JCPOA zurück ist, kann man das natürlich noch viel einfacher. Dann kann man ja auch offenkundige Wirtschaftsbeziehungen führen, die dann auch sicherlich in größerem Umfang möglich wären.
Ja, danke dir auf jeden Fall für den Einblick, dass man da zumindest auch ein paar positive Tendenzen sehen kann. Damit sind wir auch eigentlich schon fast am Ende und haben da unser Fondue, was ja ein schönes Dessert ist. Dieses Mal aber auch wieder mit so einem etwas bitteren Beigeschmack, und zwar doppelt, ne? Also wir haben zwei aufeinander gestapelte Fondue sozusagen.
Wir sind es, glaube ich, unserer treuen Zuhörerinnenschaft schuldig. Wir haben lange keins mehr serviert, deswegen gibt es jetzt hier ein Doppelfondue, die hängen aber eng miteinander zusammen. Ich fange mal damit an, dass wir hier quasi mal, wie gesagt, man sagt im Iran so schön, Midim Kafe Riyabun, im Sinne von, wir gehen jetzt mal richtig auf die Straße. Der Präsident schmückt sich ja damit, wie manch anderer Präsident davor, dass er ständig und durchgehend durch das Land und durch alle Provinzen reist. Auf der einen Seite ist das ja wirklich gut, weil dann macht sich ein Präsident auch nahbar. Auf der anderen Seite sind das unnötige Reisekosten und man fragt sich, was bringt das denn alles? Kurz nach der Flut, die es gegeben hat, nach diesen starken Regenfällen im Juli, hat sich der Präsident tatsächlich auch nach Mazandaran gewagt und hat dort, man sieht es natürlich jetzt, man hört es im Podcast, man sieht es nicht, er steht vor dem Eingang einer Moschee auf so Treppen und spricht zu einem nicht ersichtlich wie großen Pulk an Leuten und versucht ihnen zu versprechen, die Regierung kümmert sich auch um alles, man werde jetzt alles dafür tun, dass die Häuser wieder aufgebaut werden und so weiter und so fort, das übliche Gerede. Doch dann trifft ihn das Stimmungsbild etwas hart. Lass uns mal ganz kurz reinhören, wie sich das anhört. Wir hören hier also jemanden, der mit deutlich stärkerer Stimme als der Präsident ihn anbrüllt und mehr oder weniger sagt, wenn es um deine Ehre geht, wenn dir deine Ehre wichtig ist, lass uns hier nicht alleine. Er führt dann fort, dieser eine Person, dass er nicht sein Haus wiederhaben will, sondern seinen Bruder, dass man seinen Bruder wiederfinden soll und sagt, wie ich finde, auch sehr passend, diese ganzen technischen Hilfsarbeiter um dich herum, die sind jetzt gerade, weil du hier bist, haben die nichts zu tun, schick die mal weg. Also so nach dem Motto, du hältst hier quasi den Betrieb auf, wenn es darum geht, wieder zu Bergungsarbeiten zu machen und so weiter. Und der Ton, in dem die Leute sprechen, sie duzen ihn, einige versuchen zu beschwichtigen, das finde ich schon sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest, wenn man so diese Bilder sieht, wenn jemand mitten ins Volk geht.
Also ich fand vor allen Dingen interessant, dass dieser Typ das auch so klar gesagt hat und sich nicht unterbrechen lässt und ja viel dominanter und lauter ist als der Präsident, ne? Der dann versucht, noch so ein bisschen irgendwie nett auf den einzugehen. Aber eigentlich ist schon von Anfang an klar, der hat überhaupt keine Chance in dieser Auseinandersetzung. Und die Leute, die drumherum stehen, die scheinen auch so ein bisschen zuzustimmen oder zumindest gespannt auf zu gucken. Also da gibt's jetzt auch nicht einen Streit darüber, so ey, geh mal den Präsidenten jetzt hier nicht so hart an und so, du kannst nicht so mit dem reden, sondern dass das eigentlich so geschieht und mitgetragen wird von dieser ganzen Menge von ja Männern, wie ich es gesehen habe. Ich habe da jetzt nicht Frauen gesehen in der Menge.
Sehen da in dem Video nur Männer,
ja, stimmt. Genau. Und das finde ich schon bezeichnend, also dass da auch die Stimmung so ist, dass da offenbar niemand mehr auch Angst hat, das zu unterstützen oder zumindest laufen zu lassen, ne?
Genau, und man hat auch tatsächlich das Gefühl, man denkt sich, ja, lass das jetzt, also die Gesichter, die könnt ihr jetzt natürlich alle nicht sehen, aber die Gesichter sind so, ja, dann lass das jetzt mal ein bisschen eskalieren. Vielleicht muss er sich das ja auch wirklich mal anhören. Ja. Und damit eng verknüpft mit diesem kleinen Follow-Day ist auch ein anderes Follow-Day. Es gibt wir haben ja über die Klageliedsänger letztes Mal so schön, so viel gesprochen. Und es gibt einen aus Mashhad, der hat tatsächlich in einem Interview gesagt, wir Klagesänger oder Maddoh, wie es im Iranischen heißt, wir werden dazu angehalten, inzwischen tatsächlich nicht mehr über wirtschaftliche Nöte anzusprechen. Ja'far Akbarzadeh heißt der Mann. Ja'far Akbarzadeh aus Mashhad hat quasi in einem Interview gesagt, wir werden dazu angehalten, nicht mehr über wirtschaftliche Nöte bei unseren Klageliedern entweder zu singen oder in dem Input, den wir vorher geben, zu sprechen. Und wir hatten ja letztes Mal schon den berühmten Klageliedsänger Haddadian. Es gibt ja hier auch ein Beispiel eines Klagesängers aus Ardabil, der auch in Azeri-Akzent spricht und der sich daran offensichtlich nicht hält und darüber spricht, was eigentlich die Islamische Republik ja ihrer Bevölkerung verspricht. Wir holen uns auch da mal kurz einen Eindruck. Olsun gerek adalet onun as
Asli Bunyadin Nain ke Ajgoya tanışi Sire de yadin
Also er sagt, dieses Land soll eigentlich ein Land sein, in dem der Islam herrscht, in dem Gerechtigkeit herrscht. Und trotzdem, und das wiederholt er dann einmal, und trotzdem haben wir hier ein Land, in dem die Bürgerinnen und Bürger, also er sagt natürlich nur die Menschen, hungrig sind, während sie woanders nicht hungrig sind, beziehungsweise woanders satt sind. Das spielt in diese Argumentation, die es viele Protestierende ja haben, dass sich Iran viel zu sehr um andere Länder kümmert und zu wenig um das eigene Volk. Und hier hören wir ja dann die große Zustimmung, die er auch bekommt bei diesem Klagelied. Und das geht dann auch so weiter. Man muss sich halt vorstellen, das ist ein junger Mann, der steht in der Mitte von ganz vielen um ihn herum sitzenden Männern. Die Frauen sind meistens in einer hinteren Reihe oder in der oberen Etage des Veranstaltungsorts. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Hier gibt es den Versuch, selbst diese Räume, die ja eigentlich das ideologische Zuhause der Staatselite sind, da versucht man eben auch diesen Crackdown, von dem du vorhin gesprochen hast, ein Stück weit fortzusetzen.
Mhm, total interessant. Und dass er sich auch einfach nicht dran hält und dann sagt, jo, ich spreche das trotzdem an oder ich singe darüber, finde ich super cool.
Also. Ist auf jeden Fall ein interessantes Beispiel. Wie weit das verbreitet ist, wissen wir natürlich nicht, aber immer wieder gut, so etwas auch mal mitzubekommen. Genau, also das sind wirklich so, ich denke, das gibt ein Stück weit die Stimmungslage gerade wieder. Mal sehen, ob wir das nächste Mal sprechen, ob dann der JCPOA so ein bisschen Rainbow Colors, Happy Culture reinbringt und ein bisschen bessere Stimmung.
Ja, hoffen wir das. Ich danke dir sehr, Adnan, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir so gut miteinander sprechen konnten. Lass es uns versuchen, häufiger zu tun in diesem Summer.
Genau, haben es uns zumindest vorgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnenschaft bleibt dran und dann melden wir uns alsbald wieder.
Super, wir danken euch fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.